Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Ja, servus, hallo, liebe Eishockey-Freunde, zu einer etwas ungewohnten Uhrzeit, dienstags mittags um 14 Uhr, aber das hat seinen Grund, ihr werdet gleich hören, warum, wieso, weshalb. An dieser Stelle Grüße an Felix, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Aber wie immer begrüße ich unsere Denise Krug. Hallo Denise.
Hallo Thomas.
Und wir haben es gesagt, ungewohnte Uhrzeit, das hat seinen Grund. Wir sagen Ni Hao nach Peking, denn wir haben Christian Künast da, den Sportdirektor des DEBs, den wir jetzt ganz herzlich live begrüßen dürfen. Hallo Christian.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Von mir ist ja guten Abend. Also von mir ist schon ein bisschen...
Bei genau, euch ist es jetzt um 9, oder?
Genau, 9 Uhr.
Deswegen zu später Stunde, da hat man eh nichts anderes vor. Ihr habt ja gesagt, rausgebehnet, von daher kann man auch mal beim Podcast sein. Du bist Sportdirektor beim DEB. Erzähl doch mal all den Hörern, die nicht ganz genau wissen, was sind deine Aufgaben, was machst du genau beim DEB und was ist deine Arbeit beim Team Deutschland in Peking?
Ja, beim DEB, Sportdirektor, glaube ich, sagt es schon im Namen, also alles, was mit dem Thema Sport zu tun hat, von Herren-Nationalmannschaft bis U16 Frauen, durchgehend Jahresplanung, Maßnahmen, an Turnieren teilnehmen, mit den Trainern zusammenarbeiten, das, glaube ich, umschreibt es ganz gut im Großen und Ganzen. Und jetzt hier in Peking bin ich, ja, das nennt sich so schön, Team- oder Teilmannschaftsleiter von Team Deutschland und das ist mein Ressort als Eishockey und da bin ich halt in der Funktion da, nur für unsere deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.
Als Vorgabe wird natürlich immer auch gerne ein Ziel gewählt, gerade auch für eine Olympiamission. Bist du eher so der Typ Go for Gold oder eher so der Typ Dabei sein ist alles?
Dabei sein ist alles, glaube ich, war ja auch Spieler selbst, ja. Jetzt, ja, natürlich, also ohne jetzt irgendwas zu nennen oder eine Platzierung oder irgendwas, aber wir sind schon hier, um gut aufzutreten, von Tag zu Tag etwas besser zu werden und dann schauen wir mal, was am Ende rausspringt.
Die Ansprüche sind ja natürlich nach der letzten Silbermedaille ja auch etwas gestiegen. Merkt ihr was, dass die Eishockeywelt anders auf das deutsche Team schaut, auch unter der Vorgabe, dass, auch wenn sie nicht dabei sind, wir immer mehr Profis in der NHL dabei haben? Merkt ihr da was von, dass es ein anderes Ansehen ist fürs Team?
Ja, ich glaube, das Ansehen hat sich schon geändert, aber auch die Erwartungshaltung. Man merkt sie jetzt vor allem mit Zuge von Olympia und mit Stimmen von außen oder Leute, wo man kennt oder Stimmen, ja, da ist dieses Thema immer groß, also was vor 4 Jahren war und ungefähr wieder gleich und schaffen wir das wieder oder mehr und man merkt schon die Haltung, aber man merkt auch von anderen Nationen, ja, die wissen schon, wer wir sind, also das merkt man schon, also ist schon komplett anders wie in den letzten Jahren oder vor 4 Jahren.
Wie wichtig war denn jetzt euer Testspiel, das ihr noch hattet? Ihr habt gegen die Slowakei gespielt, gewonnen. Wie wichtig war das, dass ihr nochmal vor dem Olympiaturnier alle gemeinsam nochmal spielen könnt und Tobias Abstreiter ja auch als Schiedsrichter?
Ja, das war ein Spiel ein bisschen unter anderen Umständen, weil ja auch der Situation geschuldet, wie wir alle wissen, ist jetzt nicht so einfach und jeder ist sehr vorsichtig und dann war das auch ein Abkommen mit dem Weltverband, dass man das Spiel unter Trainingsbedingungen. Die Trainer haben selber ein bisschen die Zeit festgelegt. Wir haben 2x30 Minuten durchgehende Zeit. Also es war mehr ein Trainingsspiel und das Ergebnis war eigentlich zweitrangig für uns. Es war einfach für beide Mannschaften sehr gut, ein anderes Tempo zu gehen, ein bisschen eine andere Sache hat, wie es normal im Trainingsalltag ist. Und das hat allen gut getan, egal wie jetzt das Ergebnis war. Es war positiv für beide Mannschaften und es war nochmal wichtig für uns kurz vor dem Turnierstart.
Hier kommt gleich auch die erste Frage rein. Wie war denn Tobi Abstreiter als Schiedsrichter?
Ich muss jetzt fast ein bisschen schmunzeln. Also er sitzt nicht so weit weg von mir. Es waren zwei Schiedsrichter, also der Tobi Abstreiter von unserer Seite und der slowakische Torhüter-Trainer von slowakischer Seite. Und ich kann nur eins sagen, der Tobi ist bedeutend mehr gelaufen wie sein slowakischer Kollege. Also er war immer auf Augenhöhe und wir haben ihm vor dem Spiel gewarnt, er soll aufpassen, weil es ja doch hohes Tempo, kleine Eisfläche und mit Helm und mit Schienbein schon, und er war gut unterwegs und hat einen hervorragenden Job gemacht.
Die Frage ist ja dann, ob er auch mehr laufen lässt, nicht nur mehr selber läuft, sondern mehr laufen lässt, aber das passt schon. Das müssten für dich die dritten Spiele sein. Was machen diese gerade auch in Peking für dich so besonders, auch unter den Umständen, wie sie sind?
Ja, ich hab Spiele als Aktiver, als Spieler erlebt, mhm. als auf der Bank, als Trainer und jetzt eigentlich in einer anderen Rolle als, ja, ich nenne es einfach jetzt mal Funktionär, obwohl ich dieses Wort nicht so mag. Und ja, es ist immer eine andere Situation, andere Aufgabe, andere Herausforderungen. Das, glaube ich, macht es automatisch interessant und jetzt, gut, es sind andere Voraussetzungen wegen Corona, ich glaube, das wissen wir alle, aber ja. Wir machen seit 2 Jahren nichts anderes als managen, neu justieren, anpassen, flexibel sein. Und das ist genauso hier auch. Und ja, ich freue mich drauf. Also dieses Gefühl habe ich schon, ich sage jetzt mal, 5, 6 Tage vor meinem Abflug gehabt. Ich bin jetzt doch schon 9 Tage hier. Ich bin ja ein bisschen länger da wie die Mannschaft. Ja. Und ja, man merkt es auch, von Tag zu Tag kommt dieses Olympia-Feeling immer mehr. Und sofort, wenn man hier auch ins Dorf geht und die Ringe sieht, es ist einfach was Besonderes. Und da ist egal, welche Voraussetzungen es sind.
Du hast die Voraussetzungen angesprochen. Ich habe, glaube ich, in der ZDF-Reportage gesehen, da hat jemand als Reporter sein Essen an den Platz gebracht bekommen von einem Roboter. Hast du ähnlich Verrücktes erlebt oder sagst du, ist eigentlich alles relativ normal?
Ich würde fast sagen, ich würde es fast als normal bezeichnen, jetzt was das Essen betrifft. Also es gibt eine große Mensa, wo alle Athleten zusammen essen. Das Einzige ist, man ist durch durchsichtige Plexiglasscheiben, aber die sind, da kann man durchschauen, da kann man auch durchreden. Ein bisschen getrennt und dass man da ein bisschen auf Nummer sicher geht, aber ansonsten ist das normal. Also leider muss ich sagen, bringt mir kein Roboter mein Essen, ich muss das immer noch selber holen, aber es ist ein großer Platz bei uns, die Mensa, wo sich viele Athleten treffen und das ist auch ein Punkt, wo Olympia auszeichnet. Also bis jetzt ist es in Anführungszeichen fast alles normal bei uns.
Man hat ja auch gelesen, dass der Tag heute nochmal genutzt wurde als freier Tag, um sich auch den Kopf frei zu bekommen. Was hast du gemacht und was haben auch die Spieler gemacht?
Also ich glaube, meins war eher uninteressant. Ich bin eigentlich den ganzen Tag hier bei uns gesessen und habe eine Besprechung, so kurz vor Turnierstart, dann immer sehr viele Besprechungen vom Weltverband, wo alles nochmal durchgegangen wird und festgelegt. Also mein Tag hat komplett hier, sage ich jetzt mal, zu Hause in unseren 4 Wänden stattgefunden. Ich war nur kurz mal draußen zum Essen, also aus meiner Wohnung oder unserem Apartment. Aber die Spieler waren heute sehr aktiv, glaube ich. Die waren am Morgen beim Freestyle-Skiing in Peking und abends waren sie beim Meisterschnelllauf. Und unsere Trainer, glaube ich, waren abends auch beim Meisterschnelllauf. Also die haben jetzt schon dieses olympische Flair heute auch mitgenommen, zum ersten Mal alle. Und das sollen sie auch, weil das macht sie auch aus und das freut mich auch. Und da merkt man dann auch, wenn man ein paar Stimmen beim Mittagessen haben, ein paar Spieler getroffen sind, gerade zurückgefahren. Die haben gesagt, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und ja, was in Peking wirklich passt, ist auch das Wetter. Es ist jeden Tag Sonne pur und das macht es dann auch noch schön, wenn man draußen dann was unternehmen kann.
Also es ist nicht so kalt, wie man das manchmal sieht?
Es ist sehr kalt, aber es ist doch sehr schön.
Okay.
Es gibt keine schlechte Wettervoraussetzung, gibt nur schlechte Kleidung, das kennt man ja alle. Stichwort Vorbereitung auf die Spiele. Ist es jetzt eigentlich für euch ein Vor- oder ein Nachteil, dass die NHL-Cracks nicht dabei sind? Stichwort Gegner China, da spielt ein komplettes KHL-Team, was eingespielt ist untereinander. Ist das einfacher zu scouten für euch oder sagt ihr, das ist jetzt eine komplette Wundertüte und wir schauen eh nur auf uns?
Gut, ob es einfach oder schwer ist, ich glaube, das kann man jetzt nicht so beantworten. Wir hätten in beiden Fällen eine sehr gute Mannschaft. Jetzt haben wir eine sehr gute Mannschaft ohne NHL-Spieler. Mit NHL-Spielern hätte man auch eine sehr gute Mannschaft gehabt. Und mit China, das ist unser Spiel 2. Wir befassen uns jetzt mit Kanada. Das ist unser erster Gegner. Und jeder Gegner ist schwer. Das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Turnier. Ja. China ist mit Sicherheit die große Unbekannte. Aber wie du schon gesagt hast, eingespielt, ganze Saison zusammen, das ist deren großer Vorteil. Das hat keine andere Mannschaft. Und wir wissen, dass jede Aufgabe schwer ist und wir gehen von Spiel zu Spiel.
Auf was kommt es denn jetzt gegen Kanada drauf an?
Ja, so ein erstes Turnierspiel ist immer, ich glaube, beide Mannschaften werden mit Sicherheit etwas nervös sein, Olympiastart und gut ins Turnier zu kommen, das glaube ich ist das Wichtigste. Und egal was passiert, ob das jetzt alles optimal läuft oder vielleicht nicht gleich zu euphorisch werden oder auch zu tief fallen. Einfach eine gute Linie finden, gut ins Turnier kommen und da legt man vielleicht auch den Grundstein für Späteres.
Wenn man sich die Roster der anderen Teams anschaut, da sind ja durchaus auch ehemalige NHL-Spieler dabei, KHL-Spieler, Spieler aus Skandinavien. Wen würdest du denn für dich als deinen Top-Favoriten sehen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe grundsätzlich immer skandinavische Teams irgendwo auf dem Zettel. Ich glaube, dass Finnland sehr gut ist, ich glaube, dass Schweden sehr gut ist. Ich glaube auch, dass die nordamerikanischen Teams, Kanada und USA in unserer Gruppe sehr gut sind, aber Tschechen, Slowakei, wer weiß, Russland schon länger zusammen, auch die Liga unterbrochen.
Absolut.
Es ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Ich habe Lettland jetzt schon gesehen im Training, ich habe Dänemark gesehen. Also es sind 12 Mannschaften und da ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Turnier auf Augenhöhe.
Stichwort Quarantäne. Man hat ja bei der Handball-EM auch gesehen, wie schwer das eine Mannschaft treffen kann. Wie kann man sich denn darauf vorbereiten, wenn ich sage jetzt mal die besten zwei Reihen, die einfach so wegbrechen würden? Gibt es da einen Plan B? Wie kann man sich das vorstellen? Wie bereitet ihr euch darauf vor?
Also grundsätzlich hoffe ich mal, dass sowas nicht passiert bei uns.
Es ist
auf alle Fälle nicht steuerbar und man kann sie nicht. Wir können nur das machen, was wir steuern können. Und wir haben uns sehr gut vorbereitet. Wir haben alles gemacht, was wir machen mussten und haben zusätzlich noch Maßnahmen ergriffen, wie Extra-Tests, nochmal geschaut, dass alles passt. Und jetzt sind wir, ja, die Mannschaft ist jetzt hier seit, glaube ich, letzten Mittwoch. Heute ist, wenn ich richtig bin, Dienstag.
Tatsächlich.
Jeden Tag getestet, teilweise zweimal. Also ich bin sehr, sehr guter Dinge und hoffe, dass jetzt in diese Richtung nichts mehr passiert. Aber wenn was passieren würde, dann würden wir auch einen Weg finden, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Aber ja, ich glaube, wir befassen uns jetzt gar nicht mit dem, was passieren kann, sondern schauen nach vorne und gehen einfach da rein. Ja, ich erwarte jeden Tag, wenn unser Arzt, der ruft ja doch ein, zwei Mal am Tag bei mir an, dann der Doc ist am Telefon, aber er sagt immer, sein erster Satz ist, keine Sorge, nichts Schlimmes. So gehen wir miteinander um und jeder muss sich testen, das geht relativ schnell, ich glaube, bei uns dauert das immer das ganze Prozedere 30 Sekunden, du gehst in so eine Tesla-Einrichtung auf dem Weg zum Essen, ja, also ich bin jetzt da relativ entspannt, ich komme jetzt. Natürlich kann ich jetzt sagen, jetzt liege ich falsch, aber ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dass in diese Richtung groß was passieren wird.
Ja, positiv sollten Sie den Tag beginnen, nur halt eben andersrum. Ne? Du hast gesagt, du kennst die Olympischen Spiele von beiden Seiten, also auf dem Eis, jetzt halt auch neben Eis. Ist das Kribbeln anders, wenn man es nicht selber beeinflussen kann, so kurz vorm ersten Spiel?
Als Spieler ist es doch schon ein bisschen weiter her. Also ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, wie das war vom ersten Spiel. Es ist einfach, ich glaube, es beginnt immer so ein bisschen mit der Eröffnungsfeier. Und das war auch für uns ein Highlight und das war auch schön, dass alle bei der Eröffnungsfeier, bis jetzt auf dem Kabinen Holzer, der einen Tag später gekommen ist, alle mit einmarschieren konnten. Das ist, glaube ich, immer so der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt geht's los. Jetzt beginnt auch dieses Kribbeln, dieses Feuer. Also es ist ja wortwörtlich, da kommt irgendwo ein Feuer und das merkt man und ich glaube, da ist egal, ob man jetzt ein Betreuer ist, ein Teamarzt, ein Physio oder ein Sportdirektor oder ein Spieler. Das ist gleich und das eint uns irgendwo und so sind wir auch eine Mannschaft. Das sind ja nicht nur die 25 Spieler, es ist ja auch ein großes Team außenrum, auch zu Hause, die wo uns unterstützen und helfen oder auch im Vorfeld sehr, sehr viel Arbeit geleistet haben. Und ja, ich glaube, das Kribbeln ist einfach, vor Ort spürt man es halt klar deutlicher als wie irgendwo zu Hause. Aber das ist eigentlich gleich.
Also es ist nicht ein Spiel wie jedes andere. Es ist schon das Besondere.
Ich glaube, weil es einfach alle 4 Jahre ist und es ist eine andere Bühne. Für einen Eishockeysport ist es eine andere Bühne. Es ist AD, ZDF, man sieht es auch am Medienaufkommen oder an den Wünschen, wer Interview machen soll, welches Fernsehen ist da. Es ist einfach anders und das zeichnet auch dieses Turnier aus und darum ist es auch nur alle 4 Jahre und das macht es halt auch besonders.
Eine Frage mal noch abseits von Olympia, die auch die Fans gestellt haben. Das deutsche Eishockey war in den letzten Jahren im Aufwind, vor allem der Jahrgang 2002 ist sehr stark. Und jetzt die Frage, was kommt danach? Gibt es auch in den Jahrgängen 2003 bis 2006 Talente, die positive Entwicklungen weiterführen können?
Wenn wir ganz ehrlich sind, 2002 ist ja ein sehr besonderer Jahrgang. Und so einen besonderen Jahrgang haben wir heute in Deutschland nicht immer. Also so weit sind wir nicht. Wir machen mittlerweile, glaube ich, sehr gute Arbeit und es hat sich auch viel getan und wir sind breiter geworden, aber man hat nicht jedes Jahr einen Top-Jahrgang. Ob es jetzt einmal dieser Jahrgang war, 95, jetzt haben wir mal 2002, das haben wir nicht immer. Aber wir machen gute Arbeit und wir können noch bessere Arbeit machen, ist meine Meinung. Und da muss man auch anpacken. Aber in den nächsten Jahren wird es vielleicht nicht ganz, oder nicht nur vielleicht, sondern sicher nicht so von diesen Top-Talenten. Wir werden sehr, sehr viele gute Spieler haben, glaube ich, oder auch ordentliche, die wo auch ihren Weg machen werden. Aber diese außergewöhnlichen Talente werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren nicht sehen, Stand heute.
Stichwort Talente, die U20-WM fand ja dann leider dann doch nicht statt, was natürlich, wir hatten es auch mal in unserem Podcast diskutiert, für die Jugend oder für die Junioren ein extremer Schlag ist. Dass dir, euch das leid tut, keine Frage. Würdest du Pläne unterstützen, das nochmal nachzuholen oder zu sagen, wie kann man dann jetzt so jemanden, der so ein Turnier gar nicht erst gespielt hat, wie kann ich denen eine ähnliche Erfahrung geben, um sich international zu messen?
Grundsätzlich würde ich so diese Pläne auch unterstützen oder auch von unserer Seite als Verband natürlich unterstützen. Ja. Die Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen. Es ist, man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt im Sommer dieses Turnier und mache weiter oder hole es nach. Also da kommen ja viele Faktoren dazu. Ein Faktor, den sage ich ganz offen, ist auch finanziell. Also das kostet ja auch Geld. Und ja, es ist für diesen Jahrgang, für viele dieser Jungs ist es once in a lifetime, also fast vergleichbar mit Olympia. Das machen die einmal auf der größten Bühne der Welt, U20-WM, auch noch in Kanada, dann wird das Turnier abgebrochen und das tut halt weh. Und wenn es die Möglichkeit gibt und wir können da mithelfen und dazuhelfen als Deutscher Eisbund, werden wir das tun. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen, da gehören mehr dazu. Nicht nur wir, sondern auch die Vereine, die Spieler wieder abstellen müssen in einer Saisonvorbereitung, und das trifft auch bei allen anderen Ländern zu. Da sind wir jetzt gerade auch in Diskussionen und das ist sehr, sehr offen und auch ja sehr hoffentlich ergebnisorientiert, und da muss man, glaube ich, noch ein bisschen Geduld haben, und wenn wir können, werden es wir natürlich unterstützen.
Absolut. Du hast gesagt, ihr macht schon vieles und auch vieles richtig und auch vieles besser. Was gibt es denn noch, wo auch, sage jetzt mal, die Clubs aus der DEL 2 euch für den oder für die Entwicklung der Talente noch besser unterstützen können? Gäbe es da was, wo du sagst, das würde ich mir noch wünschen von den Teams?
Natürlich könnt ihr jetzt ganz locker irgendwas Parole raushauen, spielt's, was ist nur noch Deutschen und.
Ja, ja,
nicht. Man muss ja beide Seiten sehen. Es ist ja gut, wo, ich sage es auch ganz offen, überleben muss und Punkte, wo Meister werden will. Es gibt ja zwei Interessen und man sollte immer beide Seiten sehen. Und das ist irgendwo meine Prämisse, geht es auch daran. Also natürlich würde ich gerne sehen, wenn mehr Talente. Ich glaube, die DL2 könnte eine überragende Ausbildungsliga für uns sein. Im Moment ist sie vielleicht, geht es in die richtige Richtung, vielleicht, aber es ist noch nicht diese Ausbildungsliga. Aber es sind einfach Schritte eingeleitet worden, dass es besser wird. Es gibt Förderverträge, vieles macht Sinn, wo ich sage so, was wir vielleicht vor 5 Jahren nicht hatten. Und das ist ja schon mal eine positive Entwicklung, auch wenn man jetzt in den Tagen positiv nicht sagen sollte, aber und das hilft uns ja schon. Aber dass wir nur alle, ob das jetzt DL2 ist, DL, Oberliga, Deutscher Eishockeybund, mehr tun können und mehr tun müssen, dass wir irgendwann so diesen Level-Standard haben, dass wir sagen können, wir sind der Top 4, Top 6 Nation für lange, lange Zeit, gibt es noch für alle sehr, sehr viel zu tun. Und das Entscheidende ist, die müssen wir alle zusammen machen.
Das ist sehr gut gesagt, das muss alle zusammengehen. Da kann nicht einer sagen, ich mache das nur alleine, so wie du gesagt hast, DEL, DEL2, Oberliga. Es ist halt doch ein breites Feld, was angesprochen wird. Eine ganz persönliche Frage, man hört es ja auch am Dialekt her, deine bayerische Vergangenheit kannst nicht leugnen. Verfolgst du auch deine ehemaligen Teams und wenn ja, wie?
Ja, mittlerweile ist es, ich wohne 10 Minuten vom Landshut vom Eisstadion weg. Also ich war heuer bei der Stadioneröffnung, beim ersten Heimspiel war ich da, glaube ich, zum ersten Mal in Landshut wieder bei einem Heimspiel seit 3 Jahren, 4 Jahren. Zum ersten Mal wieder. Ich habe mehr Nachwuchs gesehen in den letzten Jahren wie die DEL2 oder die DEL-Spiele, das muss ich auch sagen. Bin ab und zu bei Oberligaspielen, ab und zu bei DL, ab und zu bei DEL2. Heuer war ich zum Beispiel auch in Selb. Also ich versuche schon zu streuen und nicht auf meine Heimat auszurichten. Ja, ich verfolge bayerische Vereine, ich verfolge den EV Landshut, weil ich es einfach mehr mitbekomme, wenn ich zu Hause bin. Aber ja, mich interessiert rundherum das Ganze. Also, und genauso oft schaue ich Frauen-Bundesliga-Ergebnisse an wie DL2-Ergebnisse. Also da bin ich ganz interessiert. Ich habe eine Videotextseite immer, ich schaue immer noch Videotext.
Auf was?
Gehe ich alle Ligen durch am Freitagabend. Ja. Und dann weiß ich ungefähr, was ist passiert.
Das Highlight schlechthin. Ich schaue immer noch Videotext an. Aber das mache ich auch öfters noch. Ja, Von daher, das passt schon.
Und dabei hat die ARD, glaube ich, die DL2 aus dem Videotext rausgenommen gehabt. Es gibt nur noch wenige Anbieter, die das machen, ja.
Bayerisches Fernsehen, Bayern 3, guter Tipp, gibt es alles bis runter. Ich weiß nicht, wie weit die runtergehen.
Auch in Dresden. Gut. Denise, Fanfragen noch?
Nein, die eine Frage wurde eigentlich schon beantwortet, wie es auch mit der DEL ist, mit Sicht auf das deutsche Eishockey, dass man vielleicht die Kontingentstellen reduzieren müsste, könnte. Aber ich glaube, das wurde in der Frage vorher ganz gut beantwortet.
Wunderbar. Ich kann mir ja hinstellen und sagen, wir müssen, aber es geht heute auch hier nur miteinander. Und da muss man versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und das ist da mein Credo, ja.
Christian, zum Abschluss, das Spiel gegen Kanada steht vor der Tür, gegen das Mutterland des Eishockeys. Können wir dich nicht gehen lassen ohne einen Tipp? Es kostet nichts bei uns. Du darfst lostippen. Wie geht das Spiel aus?
Puh. Jetzt kommen wir ein bisschen unter Druck, gell? Doch noch so am Abend. Ja, ich gehe davon aus, dass es ein sehr, sehr gutes Eishockeyspiel wird, ein sehr schnelles Eishockeyspiel. Ich hoffe, und bin auch, glaube ich, etwas überzeugt mit einem positiven Ende für uns.
Das ist doch ein guter Schlusssatz. Christian, dann wünschen wir dir und dem ganzen Team natürlich zum einen viel, viel Gesundheit, viel Glück und viel Erfolg und genießt vor allen Dingen das Turnier. Du hast ja gesagt, once in a lifetime, auch wenn es jetzt für dich schon das dritte Mal once in a lifetime ist. Ich gönne dir auch noch ein viertes.
Vielen Dank.
Ja, viel Erfolg. Mach's gut.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao. Viel Erfolg. Ciao, mach's gut. Ja, Denise, da geht es Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag geht es natürlich auch in der DEL 2 weiter unter dem Stichwort Back-to-Back. Insbesondere in Kassel war das ja quasi jetzt die letzten Tage wie Weihnachten und Ostern innerhalb einer Woche. So viele Derbys hast du auch selten.
Ja, absolut. Und das ist das Schöne, man kann immer gleich, man sagt, es wurde ja so gerne dann Revanche nehmen, was ja dann Frankfurt gestern gelungen ist nach der ersten Niederlage gegen Kassel. Das ist, glaube ich, immer schön. Du hast, glaube ich, als Trainer ist es auch super. Du hast halt ein Team, gegen das du spielst, so ein bisschen Playoff-Hockey auch schon. Ja. Und du musst das Team halt auf dieses eine Team einstellen und kannst dann sofort reagieren, was du in dem Spiel selbst gesehen hast.
Um dann und viel motivieren. Besser. Und viel motivieren brauchst ja nichts. Also wenn du erst vor nicht mal 48 Stunden gegen deinen Rivalen verloren hast, da kannst du auf der Busfahrt das Spiel nochmal laufen lassen, zack, bist du motiviert. Aber es gab ja für Kassel nicht nur die Derbys in Anführungsstriche gegen Frankfurt, sondern auch noch gegen Nauheim, das war ja auch noch mit vorher dabei. Und selbst die 89ers haben gegen die 1B von Frankfurt gespielt. Also viel mehr Derby in einer Woche geht echt nicht. Nee. Und weil das noch so gut passend ist, Freiburg-Dresden auch in dieser Woche zweimal binnen 48 Stunden?
Ja, die spielen am Mittwoch in Dresden und Dresden reist am Freitag nach Freiburg. Und gestern hat ja Freiburg in Weißwasser gespielt, also die sind derzeit auch in Sachsen. Die müssen also jetzt nicht ständig hin und her reisen.
Freiburg. Ist ja auch schön da. Also,
absolut.
Kannst ja gar nichts anderes sagen. Nein. Aber ich mag dieses Back-to-Back. Ich würde mir das auch abseits eines Corona-Spielplans öfters wünschen, dass du dann an einem Wochenende sagst, so wie in der NHL, du hast eben diese eng getakteten Spiele dann mal und du bist vielleicht zweimal in Sachsen und spielst freitags in Grimmitschau, samstags oder sonntags in Dresden. Ich finde sowas gut, auch als Fan, dass du dann einfach sagst, wenn es wieder möglich ist, du reist mit, du reist hinterher. Und schaust dir mal ein paar andere Standorte an.
Ja, für Fanreisen, glaube ich, optimal. Das habe ich auch noch Freiburg in Erinnerung, als das schon mal war. Dann haben sie auch noch Tschechien mitgenommen, haben sich dort ein Spiel angeguckt, haben so diese Fanreisen gemacht. Das ist schon ein tolles Erlebnis.
Kommt alles wieder.
Ich bin davon überzeugt.
Apropos, was nicht mehr wiederkommt, der Januar, Spieler des Monats, steht an zur Wahl. Ich habe heute meine Stimme auch schon abgegeben. Live bei der Eishockey News. Von denen, die zur Auswahl stehen, wir schauen mal kurz drüber, zwei Goalies. Und bei einem muss man sagen, ich ziehe meinen Goalie-Helm vor einem unserer ehemaligen Gäste, Yannick Schwendtner, der jetzt schon zum dritten Mal in Serie bei der Wahl dabei steht.
Gab es überhaupt schon mal?
Ich weiß es nicht. Also vielleicht jemand von der Eishockey News, wenn ihr uns hört, sagt mal Bescheid, ob es das gab. Aber die Leistung an sich ist ja schon mega konstant. Dreimal hintereinander dabei sein, wobei, wir hatten es vor der Sendung auch schon thematisiert, bei einem Goalie ist es für mich ja nicht immer nur ein Einzelner, sondern die komplette Defensive oder alle, die für die Defensive dazu beitragen. Dann ist es noch Felix Bick aus Bad Nauheim und ein Verteidiger, Kyle Sonnenberg.
Ja.
Und zwei Offensive, Peter Quenville Ja, die Scoring-Maschine aus Weißwasser, es kann nur einen geben, wenn nicht er, dann eben Hunter Garland, sonst ist halt leider nicht viel. Und Marco Pfleger, und dem habe ich meine Stimme gegeben, der hat sage und schreibe 18 Punkte gesammelt in dem Monat, ein richtiger Breakout-Monat, also ist jetzt kein junges, aufstrebendes Talent mehr, aber der Monat, der war echt outstanding von ihm.
Du darfst aber André Schietzold nicht noch in der Wahl vergessen, der ist auch dabei.
Du hast recht, vielen Dank. Auch für den war es, glaube ich, recht überraschend, dass er so, ich sage jetzt mal, hybrid im Einsatz ist, Sturm, Verteidigung. Also ich glaube, da hat sein Coach, der hat sich nochmal gut dran erinnert, wie war das damals mal in Düsseldorf, konnte man den nicht mal gebrauchen? Also das war schon top. Dennoch Marco Pfleger allein schon für dieses, wie es Felix letzte Woche gesagt hat, Wahnsinnsspiel gegen seine Ex, gegen die Tölzer Löwen, wo er 5 oder 6 Punkte gesammelt hat. Auf jeden Fall 4 Tore.
4 Tore Wahnsinn. In 16, Wahnsinn. 17 Minuten.
Wahnsinn. Also allein deswegen, meine Stimme hat er verdient. Also. Aber es ist ja ein freies Land. Ihr könnt ja wählen, wen ihr wollt.
Ich glaube, bis Donnerstag hat man Zeit. Und dann werden wir sehen. Stehen ja noch mehr Wahlen an. Auch der U21-Spieler des Monats wird sicherlich demnächst verkündet.
Und du hast bestimmt auch einen Favoriten.
Habe ich meistens, ja.
Ja. Apropos Favorit, wir haben heute zu ungewohnter Zeit natürlich auch wieder Tops und Flops, zumindest ich. Top, ich habe 1,5 Tops, also Denise kennt sie schon. Zum einen mein Top schlechthin mit ein bisschen Augenzwinkern dabei. Ich weiß gar nicht, wer diesen Post verfasst hat vor kurzem. Klassenerhalt von den Dresdner Eislöwen bei weniger als 40 Spielen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das Ziel in Dresden ist ein anderes dieses Jahr, darf man mal so sagen. Aber auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Also mein nicht ganz ernst gemeintes Top der Woche. Und ein anderes Top, das hat er selber geschrieben via Instagram. Über 40 Minuten Eiszeit mit Ü 40 Jahren. Lukas Lawetinski mit seinem Team, mit seinen dezimierten selber Wölfen beim Spiel in Krimitschau. Wenn man schaut, da ist eine Heatmap drauf gewesen auf dem Bild, wo du siehst, okay, er hat mangels Tiefe in der Defensive sehr, sehr viel vom eigenen Kasten gestanden. Aber Chapeau, dass du, ich glaube, es waren 44 Minuten knapp, so viel Eiszeit mit über 40 Jahren, das ist Wahnsinn. Wir wissen alle, warum das zustande kommt. Also von daher, toi, 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 dass er das A durchgehalten hat, meine ich voll ernst, weil das ist Wahnsinn. Aber ja, das Verletzungspech und die Situation, wie sie ist, die ist dann wirklich nicht mehr lustig, Denise.
Nein, jetzt hat sich auch noch der vierte Lizenzspieler aus Bietigheim ja auch noch verletzt, ja. Fabian Kuki. Ist natürlich irgendwie, hat Sepp gerade wirklich ein bisschen sehr viel Pech, was das anbelangt. Und das ist natürlich schade. Wie das Lawetinski nimmt, ist natürlich auch eine Art, das zu machen. Und, ja. Aber zu dem Klassenerhalt, also haben ja nicht jetzt nur Dresden, sondern auch Ravensburg und Frankfurt. Genau, jetzt könnte man schon langsam mal gucken, wer steht denn schon sicher in den Playoffs. Ich glaube, das wird sich auch bald so die ersten herauskristallisieren. Und zu Dresden, die haben natürlich sicherlich eine Top-Saison, was vorher vielleicht kaum einer gedacht hatte. Ich glaube, auch kein Dresdner Fan mit der punktbesten Saison derzeit mit 92 Punkten. Ja, schauen wir mal.
Mit einer Wand im Tor. Das kommt auch noch mit dabei. Also die Ansprüche, die dürften jetzt ein Stück weit in den Himmel wachsen. Aber im Gegensatz zu Frankfurt, finde ich, haben sie halt ein großes Plus. Sie müssen ja gar nicht, wenn man versteht. Na, ist ja so. Ich meine, was hast du zu verlieren? Nix. Also du spielst eine Wahnsinnssaison. Du hast gerade eben gesagt, kaum einer hatte das vorher auf dem Zettel gehabt. Und jetzt bist du da auf so einer Erfolgswelle und lässt es einfach gehen. Ja, und wenn du es halt bis ins Halbfinale schaffst, okay. Wenn du das Finale verlierst, gut, das macht keiner gerne. Aber du hast halt diesen Megadruck, nicht aufsteigen zu müssen. Das kommt noch dazu.
Ja, und wie man so sagt, wenn es läuft, dann läuft. Ich glaube, jeder wartet so, wann verlieren sie denn endlich mal, würde eine sagen. Und der andere sagt, und jeder wartet, dass sie verlieren, aber es passiert nicht. Sie finden immer wieder einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Eine interessante Frage noch von Martin. Glaubt ihr, dass tatsächlich mal wieder ein Goalie-Spieler Spieler der Saison werden könnte? Schwendener ist ja durchaus ein Kandidat dafür. Also klar, jetzt sind wir im Februar. Die Spielerwahlen gehen langsam los. Ist ja alles mit der Eishockey-News. Wird ja nicht nur wird ja alles gewählt. Verteidiger, Stürmer, Rookie, Trainer, U21 und auch der Spieler des Jahres. Es ist eine spannende Wahl. Also ich sehe Spieler des Jahres, ich sehe da nicht immer nur die Statistiken. Für mich ist ein Spieler des Jahres viel mehr, als wenn einer nur Tore schießt oder nur verteidigt oder auch natürlich hinten im Tor eine Wand ist. Der gehört halt auf dem Eis, neben dem Eis. Was so viele gar nicht so mitbekommen, das ist für mich der Spieler des Jahres. Schwendener ist sicherlich ein Kandidat dafür, aber ich glaube auch noch andere.
Ja, da hast du absolut recht, aber ich glaube, die Fragestellung darauf gemünzt, ob es denn ein Torwart auch schaffen kann, absolut. Also ich glaube, man hat hier beim Fall Schwendener deutlich gesehen, wie viel Ruhe er auch reinbringt und wie viel groß oder wie welchen Beitrag er auch leisten kann für die komplette Defensive. Wie eben gesagt, das ist nicht nur ein Einzelner, aber wenn man sich die letzten Jahre auch in Dresden mal zurückschaut, ich will jetzt nicht sagen, das Problem hat im Tor gestanden, Gottes Willen nicht, aber das war schon eine deutliche Verbesserung. Und dann bist du wieder bei dem Thema, wie viel Impact hast du denn auf den Erfolg einer Mannschaft? Auch dann, nenn es MVP. Also von daher, es hätte auch durchaus ein Torwart verdient. Also wenn die Frage darauf zielt, absolut.
Das meine ich ja damit. Ne? Es muss ja nicht nur jemand sein, der Tore schießt. Also ich sehe das große Ganze. Und ob der Verteidiger Stürmer ist oder sonst wer, das zählt für mich nicht rein.
Auch die Dinge, die wir gar nicht auf dem Eis sehen. Das heißt, wie verhält sich denn in der Kabine? Was tust du für den Zusammenhalt einer Mannschaft? Ja, wie stärkst du einander im Bus oder auch bei Teamsitzungen oder und so weiter? Das sind alles Dinge, die siehst du auf dem Eis nicht wirklich. Die kannst du vielleicht erahnen. Aber wissen tust du es nicht. Aber du merkst dann tatsächlich, welchen Wert er tatsächlich für die Mannschaft hat. Also derjenige welche. Aber ja, auch ein Torwart kann es werden.
Ist ja auch dann das Gute, dass ja die Trainer und der Kapitän meistens dann halt auch mit das Stimmrecht haben.
Absolut.
Weil wer weiß es am besten? Die Mannschaften.
So ist es, ja. Und Stichwort, wer weiß es, ein Flop der Woche habe ich auch, hat nicht so, so 100% mit der DEL2 zu tun, aber trotzdem. Wer am vergangenen Wochenende das All-Star-Weekend in der NHL verfolgt hat und die ganze Show drumherüber, der kriegt schon so ein bisschen Pipi in den Augen und denkt sich, warum haben wir das in Deutschland eigentlich so nicht? Ich meine, dass wir nicht so eine Show abliefern können, wie in Las Vegas die NHL das getan hat, klar. Aber gerade so super Sachen, nicht nur die Spiele von den Divisionen untereinander, sondern auch diese Skill-Competitions, also schnellster Spieler, hartester Schuss, bester Slalomfahrer und so weiter. Das ist halt eine Mega-Show und eine Mega-Bühne, die du auch den Spielern gibst, wo du vielleicht auch mal merkst, hoppla, mein Lieblingsspieler spielt gar nicht in meinem Lieblingstrikot. Also das sind ja auch dann Sympathien, die du als komplette Liga gewinnst, wo du dir sagst, Mensch, sowas würdest du dir in Deutschland auch wünschen, egal welche Sportart. Egal ob Eishockey, egal ob Fußball. Also das ist alles, was wo du sagst, dieses Event sollte eigentlich in Deutschland, in Europa viel mehr Beachtung haben.
Deswegen absolut. Einfach. Ist, glaube ich, aber was immer die Schwierigkeit daran ist, ist, wann machst du das? Klar. Und wenn es vor den Playoffs ist, sind dann wirklich die All-Stars dabei oder ist dann eher die Chance groß, dass sie sich verletzen und es sind dann nicht die All-Stars? Machst du es am Ende der Saison? Sind vielleicht nicht mehr alle da? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Toll wär's. Ohne Frage.
Den Zeitpunkt, den du angesprochen hast, den kann man natürlich kritisch beobachten. Also du kannst es natürlich nicht machen vor einer Finalserie. Da würdest du rein versicherungstechnisch von den beiden Finalisten, glaube ich, eine ganz, ganz fette Rechnung bekommen. Oder aber zum Beispiel Stichwort Football, wenn du sagst, naja gut, der Pro Bowl findet statt eine Woche vor dem eigentlichen Super Bowl. Naja, da ärgerst du dich und sagst, ja, die ganz allerbesten sind halt dann doch nicht dabei. Ne? Also ja, ist schwierig, aber ich sag mal, diese komplette Event, das kannst du halt mega vermarkten. Und da sage ich halt, sowas würde ich mir echt wünschen, wo du dann sagst, es spielen zum Beispiel, die nationalen Stars gegen die internationalen Stars oder vielleicht die Ü30 gegen die Junioren. Warum nicht?
Wäre wirklich schön. Und wenn dann noch Corona nicht mehr wäre,
das ist noch besser. Aber wir wollen heute nicht mehr über Corona sprechen. Hast du denn auch Tops und Flops?
Ja, dass jetzt überall wieder Zuschauer sein dürfen. Ich weiß, ich nehme das ganz gerne, aber jetzt ist es halt wirklich der Fall. Auch in Hessen dürfen jetzt Zuschauer rein und das ist mein Top und sehr wichtiger Top für die Clubs, für die Liga.
Allerdings. Und hast du denn auch einen Flop?
Natürlich nicht,
wie jede Woche.
Ja. Ich kann da nicht mit meiner Tradition brechen.
Nee, der Flop wird natürlich sein, wir müssen jetzt splitten. Schauen wir jetzt den DEB, schauen wir jetzt die DEL2. Es wird spannend. Aber trotzdem weiß ich eins jetzt schon, dass wir nächste Woche wieder Montag für euch da sind. Richtig?
Genau, das trotz Spiel, aber nächste Woche sind wir Montag wieder dabei.
Aber da spielt nur einer, wenn ich es richtig weiß, nur Frankfurt, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, wunderbar. Können wir mal live reinschauen, wie steht es denn da?
Ja, schauen wir mal.
In diesem Sinne, kommt gut zurück an eure Arbeitsplätze, wenn ihr euch jemals illegalerweise davon entfernt habt. Oder wenn ihr uns via Podcast hört, dann wie gehabt, kommt gut durch die Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.
Tschüss.